Outside, der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
Willkommen bei Outside, eurem neuen Lieblings-Gravel-Podcast mit mir, Paul Voss und
Caroline Schiff.
Wir beide wollen euch in die Welt des Gravel-Sports entführen und euch zeigen, was eigentlich so alles abgeht auf der professionellen Ebene dieses Sportes. Dazu aber auch kleine Ausflüge in den Querfeld-Einbereich, wo wir beide unsere Roots eigentlich auch haben. Und genau, wir wollen heute in der ersten Folge über die vor kurzem noch stattgefundene Gravel-Weltmeisterschaft reden, aber auch die UCI Gravel World Series und noch ein paar News, die heute rausgekommen sind, die sehr amüsant sind auf jeden Fall. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit der WM, die ich ja bestreiten durfte, aber du ja leider nicht, Caroline, weil du hattest Corona, ne?
Ja, genau. War eigentlich nochmal ein großes Ziel für mich, die WM zu fahren, und ich habe genau anderthalb Wochen vorher einen positiven Corona-Test gehabt. War dann leider auch wirklich, ja, nicht schwer, aber leicht krank, also wie eine Erkältung. Habe immer noch gehofft, dass es irgendwie geht. Aber ich habe kurz vor der WM dann wirklich feststellen müssen, dass ich mich Corona doch mitgenommen hat und ich ganz schön schlapp bin. Und ja, dann habe ich auch mit der ganzen Reiserei und so, hat es dann einfach keinen Sinn gemacht. Und ich habe es schweren Herzens abgesagt.
Also ist es dir im Nachhinein, tat es dir richtig leid, dass du es auch nicht irgendwie versucht hast? Oder war es jetzt auch so gesehen gesundheitlich die beste Entscheidung?
Im Nachhinein war es definitiv die beste Entscheidung, nicht hinzufahren, weil alle meine Versuche, irgendwie Rad zu fahren, in letzter Vergangenheit waren eher nicht sehr erfreulich. Also Corona hat mich gut mitgenommen und ich glaube, die WM wäre einfach nur ein Desaster geworden. Ja, klar, ich wäre gern da gewesen, allein weil es halt die erste WM war und ich mich echt mega drauf gefreut habe, auch Leute zu treffen, neue Leute kennenzulernen. Aber wenn ich dann scheiß Rennen gefahren wäre, hätte ich mich auch super geärgert. Insofern alles gut. Ich freue mich aufs nächste Jahr.
Ja, sehr gut. Aber wie hast du die Gravel-WM jetzt dann irgendwie von außen wahrgenommen? Du warst ja leider nicht in Italien und konntest jetzt ja auch selber nicht die Strecke anschauen. Aber ich weiß nicht, ob du es bei GCN verfolgt hast. Und wenn, wie fandest du die Strecke, das Rennen an sich, also jetzt vor allem auch dann bei den Frauen?
Genau, ich habe mir natürlich die Rennen bei GCN angeschaut. Schweren Herzens, immer schade, wenn man nicht dabei ist und sich dann Rennen anguckt. Ja, ich wusste ja vorher, habe ich mich schon ziemlich intensiv mit der Strecke beschäftigt und war schon ein bisschen überrascht, dass sie relativ leicht aussah. Also wenige Höhenmeter, alle Höhenmeter am Anfang und relativ viel Asphaltanteil. Soweit ich das jetzt von außen beobachten konnte, war es auch so. War ja auch ein relativ schnelles Rennen bei Männern und bei Frauen. Im Nachhinein jetzt rückblickend auch ziemlich viele kritische Stimmen über die Strecke. Ich kann es natürlich von außen schlecht beurteilen, aber es sah mir nicht nach einem typischen Gravel-Rennen, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, aus. Du warst da, ich denke, du kannst da auf jeden Fall mehr zu sagen.
Ja, also der Eindruck von außen hat so ein bisschen getäuscht. Es war nicht ganz so schlimm, wie es aussah. Also wir hatten dann doch auch schon ein paar Offroad-Sections und der Asphaltanteil lag bei irgendwas über 30%. Von daher, man kann es schon als Gravel-Rennen bezeichnen, aber klar, es war jetzt nicht das, was man sich, glaube ich, erhofft hatte von der Gravel-Weltmeisterschaft, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die UCI da im nächsten Jahr, ich glaube, der Kurs soll ähnlich sein oder zumindest mal der Austragungsort soll der gleiche sein, dass man da Änderungen vornimmt, um es ein bisschen attraktiver zu machen. Aber klar, ich fand es jetzt auch nicht so Bombe, aber am Ende muss man halt irgendwie mit den Gegebenheiten dann auch klarkommen. Was mir irgendwie so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, das wurde jetzt auch schon haufenweise thematisiert, ist halt dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen, der wieder gemacht wurde, vor allem bei den Distanzen, dass die Frauen 140 Kilometer gefahren sind und wir 194. Und wenn man jetzt dann so schaut, wie die anderen Formate so sind im Bereich Gravel, fahren die Frauen ja eigentlich immer die gleiche Distanz und sogar starten mit den Männern. Was ich jetzt im Nachhinein auch mitbekommen habe über Podcasts und so, wo dann Teilnehmende sich geäußert haben, meinten die auf jeden Fall, dass sie es gut fanden, dass die Frauen ein eigenes Rennen hatten, weil das eine andere Dynamik war auf einmal und es anscheinend fairer war. Und selbst Frauen, die sich sonst dagegen geäußert haben, dass man Männer und Frauen quasi unterschiedlich starten lassen sollte, sind mittlerweile dafür, dass Frauen ihr eigenes Rennen haben sollten, weil es einfach einen faireren Wettkampf gewährleistet. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Du bist ja jetzt im Vorfeld auch nur ein UCI-Gravel-Rennen gefahren, glaube ich. Ne? Das konntest du auch gewinnen.
Genau. Ja. Ich bin in Holland das UCI-Rennen, das letzte Rennen war es, glaube ich, auch vorletzte gefahren.
Das vorletzte, genau.
Genau. Und da war ja auch gemischt Männer, Frauen. Und dann war auch noch dieser Zeitunterschied mit den Altersklassen, mit 10 Minuten zwischen den einzelnen Altersklassen. Das Konzept finde ich wirklich schwierig. Also ist auch kein Konzept, was mir zusagt. Und ich glaube, ich bin auch eher wirklich ein Fan von eigenen Frauenrennen, weil sonst wird's definitiv verzerrt. Frauen hängen sich bei Männern in Windschatten. Es gibt immer Männer, die ausschließlich dann für die Frauen fahren oder für eine bestimmte Frau. Insofern finde ich, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, dass das gemischt wird. Und was die Länge angeht, finde ich auch, da müssen Frauen definitiv die gleiche Länge fahren. Und ich finde eben, das ist auch das, was den Gravel-Sport auch von den anderen Disziplinen so unterscheidet, eben, dass die Rennen wirklich auch länger sind. Also das, ich finde, neben der Beschaffenheit der Strecke ist halt auch die Länge irgendwie ein Kriterium, was ein Gravel-Rennen ausmacht. In den USA sind die Rennen alle super lang und ich finde, so sollten sie auch jetzt bei einer Weltmeisterschaft oder bei den UCI-Rennen sein.
Ja, ich habe da noch keine abschließende Meinung, um ehrlich zu sein. Also ich finde auch, dass wenn man jetzt Gravel definieren müsste, also auch Gravel als Leistungssport, ist für mich auf jeden Fall der Faktor beide Geschlechter gleiche Distanz. Und dann aber, ob die Distanz so ultra lang sein muss, wie zum Beispiel bei Unbound oder auch bei anderen Vorbereitungsrennen, die ja auch in der Regel so 250, 270 Kilometer lang sind, ob das immer der Fall sein muss. Aber ich würde schon sagen, dass man sich in Regionen um die 6 bis 7 Stunden Radrennen bewegen sollte. Welche Distanz das am Ende dann ist, also ich meine, muss man auch einen Unterschied machen. Ne? Also 200 Kilometer in den Bergen ist halt anders als 200 Kilometer auf dem Kurs, wo wir jetzt unterwegs waren. Und ich finde schon, dass das Gravel für Ausdauersport steht. Klar sind auch 4 Stunden Ausdauersport, aber das ist schon nochmal ein anderer Angang ans Training, an der ganzen Vorbereitung. Und also wenn ich es definieren würde, würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass das ein Rennen schon auf jeden Fall mindestens 6 Stunden haben müsste, vor allem auch bei einer Gravel-WM. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade bei den UCI World Series Rennen, wo wir auch gleich nochmal zukommen, es schwierig ist, diese langen Distanzen irgendwie umzusetzen in Europa. Aufgrund dessen, dass du nicht diese Möglichkeiten hast, ja, kilometerlang einfach nur geradeaus zu fahren, wie es in den Staaten einfach der Fall ist und so viel Strecke zu verfügen oder auch Prärie, wo einfach auch niemand wohnt. Das haben wir bei uns in Europa halt sehr, sehr selten. Und ich glaube, da ist es dann echt auch hart, dann einfach auf diese Distanzen zu kommen. Nichtsdestotrotz finde ich, eine WM muss irgendwie eine gewisse Distanz haben. Ist ja auch auf der Straße nicht anders. Ne? Also ich meine, die Frauen fahren, glaube ich, ihr längstes Rennen auch fast schon mal bei der WM.
Ja, eben. Also die Frauen sind, glaube ich, bei dieser WM auch 160 Kilometer gefahren. Da ist es ja auch gegeben.
Genau, und Männer fahren dann irgendwie nochmal 100 Kilometer mehr, aber ja, da sind wir auch wieder, da siehst du es auch wieder. Ne? Also Gravel ist irgendwie so neu, und das sieht man ja auch, wie die UCI agiert. Die wissen ja gerade noch nicht, wie sie es einordnen sollen, wie die Regeln sind, aber im Prinzip bringt Gravel ja schon so ein paar Regeln in Anführungsstrichen mit oder Sachen, auf die man sich geeinigt hat, dass halt alle Seiten gleich behandelt werden, ja? Also was Distanzen angeht, Starts, Preisgelder, Pipapo, dass da halt keine Unterschiede gemacht werden und ich finde, das sollte die UCI sich einfach auch mal zu Herzen nehmen und sagen, ey, wir übernehmen zumindest mal diesen Aspekt und versuchen oder übernehmen den in unsere WM, dann klar, dass wir nicht diese Strecken haben wie in den USA. Das ist hier einfach schwer umsetzbar, wie wir es schon gesagt haben. Und dann guckt man halt, wo man da irgendwie hinkommt. In Italien letztendlich hatte man ja auch einen Rundkurs am Ende. mit, ich glaube, wir sind 2 Runden gefahren, genau, ihr hattet gar keine bei den Frauen. Und darüber kannst du ja auch mal Distanz reinbringen.
Ja.
Von daher, ich, ja.
Also, ja, ich habe meinen Einstieg letztes Jahr in Gravel-Sport gefunden, indem ich beim Bohemian Border Bash das Big Bash gefahren bin. Es ist jetzt, ja, Rennen, ich finde es jetzt kein richtiges Rennen, aber war schon eine Herausforderung und es wird ja auch mit einer Wertung irgendwie am Ende versehen. Und für mich war das eigentlich, ja, steht Gravel auch so ein bisschen immer für Abenteuer und irgendwas Besonderes machen. Und das ist da auf jeden Fall gegeben. Und ich finde, so sollten auch die UCI-Gravel-Rennen irgendwie noch sein. Und ja, dass man irgendwie was Besonderes geschafft hat am Ende. Sei es die Distanz oder die Höhenmeter oder ja, irgendwas Episches.
Ja, das Interessante daran ist ja eigentlich wirklich, dass diese Elite-Kategorie ja einfach kurzfristig etabliert wurde innerhalb der UCI, weil man gesehen hat oder weil man wollte, dass Top-StraßenfahrerInnen irgendwie am Start stehen. Und eigentlich war das ja gar nicht so vorgesehen. Ne? Man hat ja eigentlich gedacht, okay, man macht nur diese Altersklassen und macht dann Age-Group-WeltmeisterInnen. Und dementsprechend war das irgendwie auch alles organisiert, sodass halt UCI-Fahrerinnen irgendwie automatisch qualifiziert waren, mehr oder weniger. Und Fahrer wie ich mussten über eine Wildcard anfragen, in dem Fall beim BDR, um dann bei der Elite starten zu dürfen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich irgendwie hoffe, dass man dann eine Lösung findet, dass zum Beispiel im nächsten Jahr einfach bei dieser World Series ein reines Elite-Rennen ist, eine eigene Kategorie, weil ich finde das halt auch nicht fair Age-Groupern gegenüber, wenn ich denen die Platzierung wegnehme und die Nominierung, weil das ist ja immer ein Fahrer, wenn ich jetzt Age-Group fahre, der wiederum potenziell jemand anders einen Platz wegnimmt. Und das ist halt auch so ein bisschen, ja, ich sehe das ein bisschen schwierig und ich hoffe, dass es da eine Lösung für nächstes Jahr gibt und dann auch gleichzeitig, wer bei der WM starten darf. Also,
ja.
Dass irgendwie pro Nation da 20 Leute an den Start stellen kannst, finde ich absurd.
Ja, da merkt man halt einfach, dass das gesamte Konstrukt noch im Aufbau ist. Es ist genauso Lizenzen. Es gibt keine Gravel-Lizenzen, aber eigentlich müsste es die geben, wenn es jetzt eine WM gibt und diese UCI World Serie. Keine Ahnung, mit meiner Straßenprofi-Lizenz aus diesem Jahr war ich dann ja gesetzt für die Elite-WM sozusagen. Nächstes Jahr werde ich keine UCI-Straßenlizenz mehr haben. Dann habe ich das gleiche Problem wie du. Ist irgendwie auch blöd.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass es einfach über die Elite-Kategorie klären, dass sie sagen, es gibt diese Elite-Kategorie innerhalb dieser Rennen und da gibt es wiederum auch Nominierungskriterien, so dass du musst halt irgendwie Podium fahren oder du musst, wie jetzt ja dieses Jahr auch Top 25% deiner Altersklasse an dem Rennen sein, an dem Renntag. Und wenn es dann auch für die Elite gilt, dann sehen wir halt auch andere FahrerInnen am Start, weil dann wird es vielleicht für Mathieu van der Poel auch schwerer, sich da hinzustellen. Ich weiß nicht, ob die UCI das macht, weil ich glaube, man möchte diese Stars da haben.
Ja, klar.
Aber ich würde es auch für den Sport weiterhin gut finden, wenn diese Persönlichkeiten, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, auch zumindest mal ein UCI-Rennen fahren. Ja, also dass es da irgendwie, dass es einen gewissen Standard gibt, den man machen muss oder einhalten muss, um sich an den Start zu stellen. Ich will auch nicht, dass man Gravel tot reguliert, wie es irgendwie auf der Straße der Fall ist. Aber du musst halt in einem, also ich meine, es geht letztendlich um einem Regenbogentrikot, ne? Und nicht um irgendeins, sondern um das richtige Regenbogentrikot. Und daran hängt am Ende auch sehr viel Geld. Ja? Und das muss schon alles mit fairen Mitteln irgendwie zugehen und mit fairen Bedingungen. Und wenn wir uns, jetzt du dann im nächsten Jahr auch, bei vielen Gravel-Rennen an den Start stellt und man auch viel dem Sport gibt, weil ich meine, unsere Präsenz sorgt dafür, dass der Sport in Deutschland hoffentlich auch wächst, auch in diesem professionellen oder diesem sportiven Bereich. Und wir investieren unsere Zeit natürlich auch für uns selbst, aber auch, um diesen Sport größer zu machen. Und dann sollten wir auch nicht benachteiligt werden, wenn es eine WM gibt in unserer Disziplin. Und aber mal gucken, mit was die UCI da nächstes Jahr dann ankommt.
Ja, ich bin auch echt super gespannt. Also Das ist halt auch das Spannende an dem Bereich, dass so viel Neues jetzt kommt und sich irgendwie in verschiedene Richtungen entwickelt. Und ja, man kann eigentlich immer, jeden Tag kann wieder irgendwelche Neuigkeiten auf einem präsentiert werden, was das Ganze spannend macht.
Genau. Du hast gesagt, du bist jetzt nur ein Rennen gefahren, das war in den Niederlanden. Wenn du jetzt die Wahl hättest und sie aussuchen könntest, was würdest du anders machen wollen? An diesem Rennen, was du da erlebt hast, was die Startblöcke anging, dass du mit Zeitrückstand gestartet bist, und dann ist ja nicht so, dass du als erstes über das Ziel gefahren bist, sondern als zweites bei den Frauen, aber die Zeiten addiert wurden. Und wie ist deine Meinung dazu und wie würdest du es dir wünschen?
Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ich mit allen Frauen einen gemeinsamen Start habe, weil so war es halt wirklich, ich bin über die Ziellinie gefahren und es hat eigentlich keinen interessiert. Und ich weiß, dass die Frau, die vor mir über die Ziellinie gefahren ist, wurde halt als Siegerin gefeiert. Die wurde auch noch ein paar Stunden später über Instagram als Siegerin gefeiert und im Prinzip ist mir das egal, aber irgendwo finde ich es dann schon schade, wenn man so einen Aufwand treibt, 5 Stunden sich dadurch einen Matsch quält und dann am Ende interessiert es keinen. Und auch ich weiß von einigen Männern, die auch im höheren Alter noch ein sehr gutes Niveau haben und dann irgendwie 20 Minuten hinter der Spitze starten, die sehen halt auch die Spitze nie wieder, weil vorne bei den jüngeren Männern sind grundsätzlich halt einfach die Stärkeren dabei, die sich als Gruppe zusammentun können. Und gerade bei so einem flachen Rennen, wie es in Holland war, fährst du in so einer Gruppe mit ein paar anderen Starken. Wenn du dir einig bist, fährst du weg, dann siehst du hinten, wenn du hinten fährst, siehst du die nie wieder. Und also diese 10 Minuten Zeitabstände finde ich unsinnig. Und meine Gruppe, mit der ich gestartet bin, war auch nicht so groß, dass man die nicht noch hätte mit den anderen starten können. Insofern finde ich, sollte man entweder Frauen und Männer trennen, das wäre eine Möglichkeit, oder alle zusammen starten lassen, aber nicht 10 Minuten zwischen den Altersklassen.
Ja, ich sehe es genauso. Ich wollte ja auch in Holland fahren eigentlich, weil es dichter ist, aus Berlin. Ja. Habe mich damit dagegen entschieden, als ich gesehen habe, dass die diese Zeitabstände machen wollten, bin ich nach Spanien gegangen und da war es halt nicht so, da sind wir alle zusammen gestartet. Und es war auch ein riesiges Starterfeld. Übrigens auch eins, also ich würde sogar sagen, das beste Gravel-Rennen, was ich bis jetzt gefahren bin von der Strecke. Einfach wunderschön und eigentlich so eine Blaupause für das, wie man, glaube ich, Gravel in Europa definieren könnte. Bei meinem ersten Rennen in Italien war es auch so mit dem Zeitabstand. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich wusste das nicht, dass das so gehandhabt wird. Und dann habe kurz vorm Start erfahren, dass wir mit einer Minute Rückstand starten zu der Altersklasse vor uns. Und klar, eine Minute ist nur eine Minute, aber man darf ja nicht vergessen, da starten ja ein paar hundert Leute vor einem und dem muss man erstmal vorbeifahren. Das heißt ja, dass diese Minute ist ja dann reell irgendwann keine Minute mehr, weil du im Verkehr versenkst, du hast keine Freifahrt, Staub, Stürze vor dir, all diese Dinge, und das verzerrt so ein Rennen extrem. Und da war es auch der Fall, dass am Ende die Platzierung, also da hat auch einer gewonnen, der mit mir gestartet ist, der aber eigentlich das Rennen nicht gewonnen hat. Und das ist halt im Nachhinein auch mit der Kommunikation so für Sponsoren, für die ganzen Medienoutlets mega schwierig, weil du hast bei den ganzen vorigen Rennen, wo die Starts zusammen waren, hast du immer gesehen, da gab es dann bei Cycling News, wo auch immer, gab es eine Pressemitteilung, der und der gewinnt das Rennen. Danach hat das aufgehört, weil du es gar nicht mehr zuordnen konntest, wer gewinnt, weil nicht der als erstes über den Zielstrich mit der Siegerpose der tatsächliche Gewinner sein muss oder Gewinnerin, sondern kann auch sein, dass das jemand von ganz hinten ist. Mhm. Und das finde ich halt mega weird, und ich hoffe auch, dass wir nächstes Jahr nur noch Massenstarts haben, wie man es aus den USA kennt, wie es ja auch im Prinzip jetzt Marathon ist, ne? Also wenn ich das mal als Vergleich rannehmen will, also laufen. Ja. Und wenn man sagt, man lässt die Elite-Fahrerin, die lässt vorne starten und dann dahinter kann sich halt einfach alles mischen. Dann finde ich, sind das faire Bedingungen, und vor allen Dingen bringst du auch diesen Community-Gedanken wieder mehr hin, weil am Ende, was Graveln ja auch nochmal unterscheidet zum Straßenrennsport, ist ja, dass du stehst am Start mit den besten Athletinnen in dem Sport. Ja. Ja? Und das kriegst du auf der Straße nicht. Also du kannst du kannst nicht die Tour fahren. Also mit der Frauen, aber du kannst dich nicht bei den Männern an den Start stellen. So, und das beim Gravel halt schon geil. Ja, und das auch bei der WM geil, dass du halt eigentlich damit Mathieu stehen könntest. Konnte man jetzt nicht, weil wurde unterschieden.
Ja.
Aber ja, darüber würde ich mich freuen, wenn man da so ein bisschen eine Unterteilung macht, aber trotzdem alle zusammen starten lässt, damit es am Ende einen fairen Wettkampf gibt.
Ja.
Und ja, und Männer und Frauen, weiß ich nicht, ich bin halt ein Mann, ne? Ich kann das nicht beurteilen, ob das für euch Frauen besser wäre, aber ich kann mir vorstellen, dass es fairer wäre, aber gleichzeitig habe ich irgendwie auch mal so ein bisschen die Angst, in Anführungsstrichen, dass die Felder bei euch nicht so groß sind. Aber ja,
das ist es, genau. Und dadurch wird es dann ja auch schon wieder für uns uninteressant, wenn wir da mit 10, 20 Frauen, ich denke bei den UCI World Series Gravel Rennen werden es noch nicht so viele sein, die starten. Bei der WM ja, aber weil viele starke Straßenfahrerinnen einfach in der Saison verplant sind, die können die Rennen dann gar nicht in dem Maße fahren. Insofern weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte man für die UCI World Series nochmal alle zusammen starten lassen und dann bei der WM einzelne Rennen. Weil sonst, wie du sagst, kleine Starterfelder sind auch uninteressant am Ende für uns.
Ja. Aber wie ist eigentlich so momentan das Feedback so innerhalb des Frauenpelotons? Also du warst jetzt dieses Jahr ein paar Mal verletzt oder krank leider.
Ja.
Aber was kriegst du so mit? Hat man da Bock auf Gravel? Also wollen auch mehr Fahrerinnen da irgendwie das im nächsten Jahr irgendwie in Angriff nehmen?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass auf jeden Fall viel Interesse da ist. Und ich weiß auch, dass von vielen Sponsoren immer die Frage kommt, ob nicht in dem Team Fahrerinnen Bock haben, Gravel zu fahren. Und von denen das dann auch wirklich gewollt wird. Insofern glaube ich schon, dass nächstes Jahr einige mehr am Start stehen werden und auch die Zeit dafür bekommen von den Teams und die Freigaben.
Okay. Ja. Gut. Ja, ich sehe es auf der männlichen Seite auch so ein bisschen, aber auch trotzdem noch sehr verhalten. Also, dass man es machen möchte, aber ich glaube auch, dass viele es scheuen, so, weil es doch ein sehr großer Aufwand ist. Und es gibt natürlich auch gerade in Europa bis auf die UCI World Series auch noch nicht wirklich so viele Rennformate und die meisten sind dann auch zum Zeitpunkt, wo einfach viele Straßenrennen sind. Jetzt gibt es Gerüchte, dass es zum Beispiel im nächsten Jahr in Deutschland ein UCI-Rennen geben soll. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie auch dann passiert. Und ich glaube, dann wird das hier auch so Schritt für Schritt vorangehen. Wiederum habe ich jetzt auch von Rennveranstaltern schon gehört, dass die drüber nachdenken, vielleicht Mountainbike-Marathon-Events umzumünzen oder umzudrehen Richtung Gravel-Events. Und ja, da ist ein bisschen was in Bewegung. Und man merkt ja auch aus der Industrie, ne, dass das Interesse da ist und dass dieser Sport eigentlich gerade nur noch größer werden kann. Ich meine, ihr habt ja auch einen Radladen.
Ja.
Also in Bremen. Ja.
Da sehe ich jetzt, ja, so eigentlich seit Corona geht das richtig ab, dass die Leute eigentlich hauptsächlich reinkommen in den Laden und Gravelbike haben wollen. Und anfangs war es halt, weil sie sich, weil sie einfach das kombinieren wollen, mehr in den Wald fahren wollen, Touren machen wollten. Und jetzt sieht man halt durch die Rennen, die halt auch stattfinden, dass auch immer mehr dieser Race-Bereich gefragt wird. Man sieht von den Herstellern kommen auch immer mehr Bikes auf den Markt, die halt wirklich nur diesen Race-Bereich abdecken. Also das unterscheidet sich halt auch immer mehr. Also es gibt dann halt die Bikes mit den Packtaschenaufnahmen und dann wirklich die Race-Gravel-Bikes. Und da ist auf jeden Fall richtig viel im Kommen. Und in unserem Laden, wir sind halt wirklich auch performance-orientiert, aber wir verkaufen auch ziemlich viel Gravel-Bikes inzwischen.
Ja, genau. Ich meine, da haben wir ja gleich noch ein schönes Thema mit dem Rad, was jetzt heute gerade gelauncht wurde. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich nochmal kurz gerne über die beiden Räder der WeltmeisterInnen reden wollen, über das Rad von Jennifer Mersch und Pauline Ferrand-Prevent. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen.
Ich glaube schon.
Ja, genau. Ich habe das vorhin nochmal nachgeschaut, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Aber genau, der Jennifer Mersch ist ja auf einem Canyon Ultimate gefahren, was ein Straßenrad ist. Und genau. Ich glaube, das ist deren Bergrad, glaube ich, ne?
Das wurde ja auch gerade neu auf den Markt gebracht. Das ist das ultraleichte Bergrad.
Genau. Er ist da vorne 33 mm und hinten 35 mm Reifen gefahren. Und die Pauline ist das neue BMC Caius.
Genau, Caius. Das genau. ist das Race Gravel Bike von genau. BMC.
Genau, wurde auch gerade gelauncht. Mit 35er Reifen gefahren. Ja, also wenn ich natürlich das mit meinem Setup vergleiche, ist das schon ein...
Du hattest Fall, 40 wahrscheinlich, ne?
Genau, ich bin im 40er Schwalbe G1RS gefahren und ja, ich glaube mit 2,6 Bar und halt das Orbea Terra. Und was mich halt da echt wirklich gewundert hat, ist, dass man natürlich mit einem 33er und 35er Reifen, vor allem mit 33er vorne, was der Gianni gefahren ist, schon ziemlich viel Risiko eingegangen ist, gerade bei den ersten Single-Track-Passagen am Anfang des Rennens, wo die er zum Teil durch so Wälder ging, wo du einfach nicht gesehen hast, wann die Steine kommen. Da war schon sehr, sehr grob. Und ich finde dieses Thema Reifenbreite, also ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, dass sein Rad, das Ultimate, das wird nicht schneller sein als mein Terra zum Beispiel. Also ich glaube, dass die Aerodynamik, dass da keinen großen Unterschied macht am Ende des Tages. Ja, also ich glaube, das hat sich dann aus... Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so groß ist. Aber dann tatsächlich die Reifenbreite, dass die meisten sich dann, oder viele, gerade Leute, die von der Straße kommen, sich dafür eher die schmäleren Reifen entschieden haben. Und mich würden da wirklich mal die Gründe interessieren, weshalb die diese Wahl getroffen haben, weil alles, was ich bis jetzt so an Feedback bekommen habe, natürlich bekomme ich das bei mir auch von meinem Reifenhersteller und von meinem Sponsor, dass dieser Unterschied gar nicht, also dass der minimal ist, was jetzt zum Beispiel auch Aerodynamik angeht, aber einfach der Rollwiderstand halt auf jeden Fall geringer ist mit einem 40er Reifen gegenüber einem 35er. Und du natürlich, du hast ja viel mehr Puffer mit einem 40er. Ne? Also du kannst mehr Luftdruck fahren, also im Verhältnis. Und du hast halt einfach mehr Fleisch sozusagen, bis der Reifen wirklich mal auf die Felge durchschlägt. Und
Du hast doch mehr Gewicht.
Ja, klar, das stimmt. Du hast mehr rotierende Masse.
Genau.
Aber ja, ich weiß ja, also, ne, ich, man kann ja alle keine Labortests machen, Aerodynamiktests und alles. Aber mich würde halt wirklich mal interessieren, was unter reellen Bedingungen einfach mal rauskommt. Also wenn man jetzt so wirklich, ich weiß nicht, ob man das messen kann, aber es würde mich wirklich mal interessieren. Hat es natürlich auch noch Auswirkungen, ne, was man nicht vergessen darf, wie breit die Felge innen drinne ist.
Genau, die bauen ja unterschiedlich auf den Felgen.
Das genau. Was interessant ist, dass die Pauline ist eine Duke-Felge gefahren. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, aber die bauen relativ breit. Ja? Mhm. Und hätte man mal nachmessen müssen, wie breit dann wirklich dieser 35er Reifen reell gewesen wäre. Ja. Und das Gleiche ist ja bei Gianni, der ist ja die neuen Shimano-Laufräder gefahren. Die sind jetzt nicht so, die sind halt normal breit von der Innenmaulweite. Das ist jetzt keine super breite Felge. Von daher ist bei ihm schon wirklich sehr, sehr schmal gewesen. Der ist natürlich Crossfahrer, ja, oder Cross-Straßenfahrer, der kann umgehen mit einem schmalen Reifen. Jetzt im Nachhinein bräuchte ich es trotzdem nicht, den 40er genutzt zu haben, weil ich damit einfach ein mega sicheres Gefühl hatte. Und ja, das, also. An meinem Rad hat es auf jeden Fall nicht gelegen und an den Reifen, dass ich nicht gewonnen habe. Von daher
ist ja, halt aber es ja. Ist, ich finde es auch interessant und ich hatte mir da auch vorher, weil ich ja natürlich auch schon so weit war, dass ich mir mein Rad für die WM fertig gemacht habe und auch für Holland schon, hatte ich überlegt, was fahre ich und ich hatte mir dann auch von Schwalbe den G1R in. Ich glaube, das ist 35, ne? Den schmaleren? Oder 38?
Nee, 35.
35, genau. Den hatte ich mir für Holland drauf gemacht, weil ich halt auch die Info hatte, dass es sich um ein Straßenrennen handelt. Und dass es dann Matschloch war am Ende, wusste ich dann erst, als ich da war. Aber der Reifen hat da gut funktioniert. Aber ich habe Envy-Felgen und der baut super breit auf den Laufrädern. Insofern, das ist genau das, was du gesagt hast. Da muss man halt auch immer drauf achten. Welche, also die Kombination Reifen, Laufräder. Und ich glaube, ich hätte den jetzt auch so für Italien draufgelassen, obwohl Sebastian von Schwalbe mir gesagt hat, er würde auf jeden Fall 40er fahren. Insofern, ja, glaube ich, ja, aber mich würde das auch echt interessieren. Und am Ende weiß man es ja immer nicht, was das Beste jetzt gewesen wäre.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass da so ein großer Unterschied war, aber ich hatte auch mit Sebastian, also das ist der Liaison-Manager bei Schwalbe, der quasi mit uns Athletinnen kommuniziert, hatte ich auch gesprochen, war auch unsicher und er hat halt ganz klar auf 40 oder für 40 sich ausgesprochen und ist auch eigentlich die Reifenbreite, die ich durchweg das ganze Jahr über nutze. Mir fällt halt auch gerade kein Rennen ein, wo ich hätte schmaler fahren wollen, eher tendenziell breiter. Ja, aber da kommen wir übrigens auch zu so einem Problem, ne, was ich in Zukunft auch sehe, wenn man so eine große Varietät an Strecken hat, im Gravel-Bereich und gerade auch in diesem kompetitiven, dass du halt eine Fülle an Reifen eigentlich immer brauchst,
ja,
und eventuell auch halt Felgen, Höhe und Tiefe und eventuell sogar verschiedene Räder. Also wenn jetzt der Gianni auf einem Straßenrad gewinnt, dann ist vielleicht irgendwann auch relevant, ein Straßenrad mitzunehmen, zu erwärmen.
Ja.
Und da wird es natürlich dann für Leute wie irgendwie wir, die Support haben, ist das noch möglich. Aber alles, was so hinter uns stattfindet, also eher im Amateurbereich, im Hobbybereich, ist halt dann echt kompliziert, ne?
Ja, also das Problem, ich sehe das ja auch schon beim Cyclocross, es ist ja ähnlich. Das ist ja ein mega Aufwand, die ganze Geschichte. Du siehst eigentlich, da habe ich mich letztens erst, als ich jetzt vom letzten Deutschlandcup die Ergebnisse mir angeguckt habe, gesehen, dass in der Elite halt immer weniger Leute am Start sind, aber immer mehr im Senioren 2-3-Bereich, weil dieser Aufwand einfach so immens ist für Leute, die halt nicht den super Support durch Sponsoren haben, dass es halt auch mega teuer wird irgendwann. Und wenn das beim Gravel am Ende auch so ist, ja, genau, also dann muss man mehrere Räder, andere Reifen, Felgen, wo will man da eigentlich dann hin? Also
ja. Ja, ich meine, ob die UCI da jetzt einen Riegel vorschieben kann, weiß ich nicht. Oder ob sie es sollte. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, schon noch ein relevanter Punkt, weil am Ende, ne, ist halt, die Leute, die diesen Sport tragen, sind ja nicht wir, sondern sind ja die, also uns tragen ja die Leute, die dann die Räder kaufen, die Reifen, die wir nutzen.
Ja.
Wodurch die Sponsoren uns das ermöglichen, diesen Sport irgendwie professionell zu betreiben. Und ja, ich bin gespannt, wie sich es entwickelt, aber wenn angenommen, dass alles irgendwie so in die Richtung geht, wie einfach das Rancho Gravel zum Beispiel in Spanien, da würdest du nie drüber nachdenken, mit einem Straßenrad zu fahren oder mit einem 35er Reifen, weil du einfach auch eine andere Geometrie brauchst. Ne? Ein Gravelrad ist ja tendenziell, hat ja nochmal ein bisschen anderen Vorlauf von der, ja, Gabel, ist ein bisschen komfortabler, hat einen guten Geradeauslauf und ein Straßenrad ist ja viel, aber ist ja eigentlich schon mal anders konzipiert, auch ein Crossrad. Wenn es ein richtiges Crossrad ist und kein Hybrid, ist ja auch viel, viel aggressiver im Fahrverhalten. Von, ja, daher ist es dann auch hinfällig, die Diskussion zu haben. Ja, mal gucken.
Ja, auch da wird sich viel entwickeln. Und ich hoffe, nicht zu viele Regularien durch die UCI geben.
Also genau, also zumindest sagen wir mal so, nicht zu viele unsinnige, sondern halt,
genau,
die richtigen.
Ja.
Welche die richtigen sind, können wir erst.
Das wissen wir leider noch nicht. Genau. Dafür gibt es Menschen, die sich Gedanken machen.
Genau, wir können erst wieder urteilen, wenn die bekannt gegeben werden. Und
drüber lästern. Und
richtig, richtig. genau, dann eigentlich zum Abschluss würde ich gerne über das neue Specialized Diverge, warte mal, das heißt STR, genau. Specialized, oder? Genau, richtig.
Mhm.
Genau. Specialized Diverge STR. Alle, die jetzt gerade zuhören, ich würde es empfehlen, mal kurz zu googeln oder wo auch immer ihr etwas nachschauen wollt. Aber man muss es vor Augen haben, um jetzt einfach auch sich vorstellen zu können, worüber wir eigentlich gerade reden. Weil dieses Rad ist quasi das aktuelle Diverge, was man auch schon kennt, was auch Roubaix, also Specialized Roubaix hat ja vorne auch diese Federung unter dem Vorbau, die man auf und zu machen kann und dann, ja, ist das quasi so wie früher bei Cannondale gab es ja auch dieses Schocksystem quasi im Gabelschaft, ja, und das ist so gesehen umgedreht, gibt es bei Specialized auch und die haben jetzt aber bei diesem neuen Modell quasi noch eine Federung im Sattelrohr.
Genau, im Sitzrohr oder
im Sattelrohr,
ja.
Untergebracht und das, also du bist ja als Radhändlerin oder ihr habt das Rad ja schon vorgeführt bekommen. Ne?
Mhm.
Also ich meine, die wollten euch da ja schon einige aufs Auge drücken.
Genau.
Genau, ihr habt euch jetzt mal für eins entschieden, stellt euch jetzt einen Laden.
Genau.
Kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu der, ja, zu der Funktion dieser Federung hinten erzählen?
Also die Aussage von Specialized ist eben, dass man durch mehr Komfort auch schneller unterwegs ist. Also es ist ja eigentlich genau entgegengesetzt zu dem, was jetzt viele andere Hersteller machen, die eben weg von jeglichem Komfort gehen, einfach nur auf Aerodynamik und Schnelligkeit, hat Specialized eben zusätzlich zu dieser Federung, die sie ja auch schon im Steuerrohr verbauen, auch noch eine im Sitzrohr integriert. Ja, ob das jetzt das Rad wirklich schneller macht, welchen Vorteil das bringt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Klar, kann man drüber streiten, ob jetzt Komfort am Ende schneller macht oder mehr Aerodynamik. Ich war überrascht. Ich habe schon vor ein paar Wochen von Specialized gehört, es wird ein neues Diverge geben. Dann war ich eigentlich der Meinung, okay, jetzt kommt auch ein Racebike. Und dann habe ich das gesehen und habe erstmal gedacht, okay, muss man mögen. Also es gibt sicher Technik-Freaks, die das jetzt richtig geil finden.
Genau, aber kann man das während der Fahrt locken hinten oder muss man das, also wie funktioniert das?
Ehrlich gesagt bin ich da auch gerade überfragt, weil so genau habe ich mich mit dem Teil noch nicht beschäftigt, aber ich gehe ja davon aus, dass man das komplett locken kann, sodass man da auch wirklich Steifigkeit hat. Also
ja,
da
genau, also genau, es gibt eine Funktion, die ist, also dass es komplett offen ist, also volle Federung, dann ein bisschen federn und dann lockt. Ich finde es, ich weiß gar nicht, ich finde es interessant, ich weiß nicht, ob es hässlich ist. Also ich glaube, als kleines Rad sieht das noch einigermaßen okay aus. Mhm. Also sobald es ein großer Rahmen wird, ist halt, finde ich, gerade vorne das Schocksystem echt schwierig anzusehen. Es gab bei der WM das Rad von Daniel Ost, der ist ja das Specialized Coupé. Genau. Mhm. Und das sieht unglaublich hässlich aus, weil der Typ ist unglaublich groß. Mhm. Die Sattelstütze war sehr weit raus, irgendwie gefühlt 10 cm Spacer und dann noch der Sattel nach hinten. Also das war für die Augen schon ganz schwer zu ertragen, finde ich. Hat natürlich auch trotzdem gereicht, um Zweiter bei der WM zu werden, aber so rein optisch war es auf jeden Fall kein Meisterwerk. Und was ich bei dem Rad jetzt auch krass finde, ist, dass man ja, das halt immer noch die Züge nicht integriert sind vorne. Ja, also du bringst einen neuen Rahmen raus, der auch, zu den Preisen kommen wir gleich, eine Stange Geld kostet und eh schon 1400 Gramm wiegt, ne?
Ja.
Im 56er Rahmen.
Ja, genau, das Ding wird ja nicht leichter durch die integrierte Federung geht's noch hinten.
Genau, und da hättest du auch vorne einfach ein integriertes Cockpit machen können, also zumindest mal die Kabel integrieren.
Ja.
Ist wahrscheinlich schwierig, mit diesem Schocksystem zu vereinbaren, aber ich finde, ein Fahrrad, was diesen Price-Tag hat am Ende des Tages, finde ich, muss mittlerweile heutzutage einfach muss integriert sein, ne? Also, oder zumindest semi-integriert.
Ja, wobei es gibt auch wieder Dinge, die gegen die Integration sprechen, zum Beispiel, wenn man selber gerne am Fahrrad schrauben möchte.
Ja, das, na gut, das ist natürlich, da bist du natürlich jetzt als Radhändlerin, seid ihr eher so auf der Seite nicht integriert, kann ich mir vorstellen.
Ja, außer man hat Kunden, die gerne viel Geld zahlen, weil man stundenlang am Rad schraubt.
Genau, also fürs Business ist es auf jeden Fall gut, wenn es integriert ist. Aber was halt echt krass ist, also das Rad kostet halt mit der, also das Topmodell mit der SRAM Red E-Tab und dann hinten Eagle, also quasi die Mountainbike-Schaltung mit der Mountainbike-Kassette, 15.000 Euro.
Ja, das ist
Das ist halt krass. Also, ja. Ne, es ist, und das Rad wiegt dann hier laut dem Artikel 8,6 Kilo. Und dann so die, ja, so ein Mid-Range-Rad, also was so mittlere Plattform mit der SRAM Force und hinten dann auch eine Eagle, wiegt dann über 9 Kilo und kostet halt trotzdem noch 9.500 Euro. Also das ist halt brutal, finde ich. Und das ist das Einstiegsmodell mit der SRAM Rival, kostet 7.500 Euro.
Ja, das ist Specialized. Speziell. Also es gibt ja Es ist ja auch total legitim. Leute, die halt total auf Specialized stehen, die würden zahlen halt auch jeden Preis dafür. Man kriegt ja auch eine tolle Marke geboten, aber ja, es ist schon krass, ja.
Ja, also ja, klar, also, ne, also jetzt, ich meine, sowohl das Rad, was du nächstes erfährst, worüber wir noch nicht reden können, da kommen wir gleich noch zu, oder das, was ich fahre oder ein Specialized, das sind ja alles Top-Räder und ist dann am Ende so ein bisschen eine Glaubensfrage und eine Sympathiefrage einer Marke gegenüber. Ja. Obwohl man schon sagen muss, das, was du nächstes erfährst und das, was ich fahre, und dann im Vergleich zu so einem Specialized, da kriegst du zumindest bei, also ich glaube, du kriegst 2 Orbea Terra für ein Diverge.
Das ist schon krass, ja.
Ja, und das glaube ich bei dir, wird es wahrscheinlich auch ungefähr der Fall sein. Ich
denke auch, ja.
Ja, genau. Aber gut, wie du schon sagst, die Kundinnen gibt es dafür und ja, ich glaube aber nicht, dass wir das Rad aus Marketinggründen auch bei den großen Gravel-Rennen sehen werden.
Klar.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man auch wirklich auf einem High-Performance-Level sich für das Rad entscheidet, sondern dass man das eher so Richtung Bikepacking und ja, so halt einfach Spaß haben beim Radfahren.
Genau.
Geht und,
also wir haben es jetzt demnächst im Laden. Jeder, der es sich mal angucken will, kann gerne vorbeikommen. Aber ja, es gibt ja von Specials auch noch das Crux. Das ist ja eigentlich auch ein Gravel-Bike und das ist ja, eher...
Das ist aber so Gravel-Cross, oder?
Genau, das ist Gravel-Cross. Das war ja eigentlich immer der Crosser von Specialized, aber jetzt ist es halt, das auch wird halt auch ein Gravel-Bike genannt und das, glaube ich, soll eher in die Richtung Race gehen. Aber ja, es ist auch nicht integriert. Also es gibt noch keine Integration bei Specialized, ja, was ich auch krass finde. Also ich hätte wetten können, dass jetzt ein integriertes Race-Gravel-Bike kommt und dann habe ich das gesehen. Also.
Ja. aber ich weiß aus Kreisen, die Bianchi-Händler sind, als bei der Präsentation des neuen Bianchi-Rennrads, auch wenn wir ein Gravel-Podcast sind, aber auch als Beispiel, die haben auch was Spektakuläres erwartet. Die haben was Spektakuläres bekommen, aber nicht das, was sie erwartet haben.
Ja, das ist auch schwierig.
Und ich glaube, so ist es in dem Fall jetzt ja auch mit dem Specialized. Aber ja, ich glaube, auch dafür wird es einen Markt geben.
Ja.
Genau, zum Ende der ersten Folge. Genau, also ich meine, viele fragen sich vielleicht, also die wissen ja, dass ich irgendwie schon mich zumindest mal Gravel-Profi nenne und auch, ich würde auch sagen, dass ich einer bin. genau, du warst ja dieses Jahr eigentlich eher Straßenprofi bei dem Team von Andy Schleck in Luxemburg. Hast jetzt aber auch entschieden, dann quasi im nächsten Jahr auch Gravel-Fahrerin zu werden, professionelle Gravel-Fahrerin. Und genau, ich weiß, wo es hingeht. Wir werden im nächsten Jahr ja auch viele Rennen zusammen bestreiten, noch genau, diese große USA-Reise um Gravelocus in Texas und dann auch Unbound zusammen unternehmen.
Ja.
Aber wann kannst du darüber reden, wo es hingeht, um was genau vor sich geht und was passiert?
Genau, also ich kann bestimmt in der nächsten unserer Folgen darüber reden. Dann kann ich auf jeden Fall konkret sagen, wo es hingeht. Ich kann auf jeden Fall jetzt sagen, was du ja auch eben schon gesagt hast, dass ich mich komplett auf Gravel konzentrieren werde. Also ja, Gravel-Profi. Und ich kann dieses Mal auch den Begriff Profi wirklich so aussprechen, weil auf der Straße bin ich Profi. Allerdings habe ich mich immer sehr schwer damit getan, mich selbst Profi zu nennen, weil ich eine Profilizenz habe, aber wie ich auch schon in anderen Podcasts erzählt habe, kein Geld damit verdient habe. Das wird sich jetzt glücklicherweise für mich ändern in der Zukunft und insofern kann ich mich mehr auf den Sport konzentrieren, beziehungsweise das Ganze für mich entspannter angehen, mehr planen und bin froh, mich wirklich ab 1.1.2023 Gravel-Profi nennen zu können.
Ja, was ich halt spannend finde, ist, dass, also, du wirst ja die erste deutsche Gravel-Fahrerin sein, die das auf der professionellen Ebene macht, also Vollzeit, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber bis jetzt weiß ich nur von dir. Und das zeigt auch wieder, dass der Sport zwar neu ist, aber dass, wenn man es seriös betreibt und betreiben will, es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, davon leben zu können. Und gerade im Frauenradsport ist es ja immer noch schwierig. Ja? Also da musst du ja wirklich in den besten Teams fahren, um einen Lebensunterhalt verdienen zu können. Und dass es bei dir dann jetzt eigentlich dieser Einstieg dann direkt irgendwie auch gegeben sein wird, finde ich super und finde auch gut, dass die Sponsoren, die du dann irgendwie bekannt gibst, das unterstützen.
Ja.
Und zeigt hoffentlich irgendwie auch anderen, gerade Rennfahrerinnen, dass es da irgendwie eine Perspektive gibt, abseits vom Straßenradsport, wenn man Bock drauf hat. Weil das wird auch mit sehr viel eigener Organisation und viel Reisen verbunden sein, aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass du da drauf Bock hast. Ja,
ja, definitiv. Also ich freue mich richtig. Ich freue mich auch auf unsere USA-Reise. Ich war schon vor 2012 war ich zum Cyclocross fahren und während ja, ich habe ein Auslandssemester in den USA gemacht, das war mega, deswegen freue ich mich da richtig drauf. Aber ja, es ist wie du sagst, ich war da selbst überrascht, dass es doch irgendwie so interessant für Sponsoren ist und das war für mich jetzt auch überraschend, dass es jetzt so kam, gerade nach meiner wirklich beschissenen Saison, die ich jetzt hatte auf der Straße. Also ich war eigentlich mehr verletzt, als dass ich irgendwie Rad gefahren bin und hatte eigentlich gedacht, also ich hatte den Plan, Gravel jetzt auch so performanceorientiert zu fahren, aber dass es jetzt so gut sich für mich entwickelt, das war für mich dann auch überraschend und umso mehr freue ich mich darauf und bin super motiviert, da auch jetzt Leistung zu zeigen.
Ja, genau. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Also ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf. Es ist gut jetzt, dann im nächsten Jahr nicht immer allein unterwegs zu sein, sondern irgendwie dann mit dir quasi noch eine Leidensgenossin zu haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, obwohl, so viel Leiden, genau, so viel Leiden ist er nicht involviert, aber genau, Reisegruppe Voss-Schiff. Und genau. genau, das war es eigentlich von der ersten Folge. Wir planen momentan im Winter alle 4 Wochen eine Folge rauszubringen, weil so viel passiert derzeit mit dem Graveln gerade nicht. In den nächsten Wochen wird sich hoffentlich bei dir einiges klären, was die Veröffentlichung deines Teams oder deiner Partner angeht und deiner Pläne. Dann gibt es jetzt auch am diesem Sonntag, heute ist der 20. Genau, am Samstag oder Sonntag, findet in den USA das letzte Rennen der Lifetime Grand Prix Serie statt. Haben die meisten wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, was es ist, aber das kann ich dann in der nächsten Folge mal erklären. Da können wir vielleicht über das Konzept auch mal reden und über die Sieger und Siegerinnen. Und vielleicht ist das ja auch was für uns im nächsten Jahr. Genau, ja. Und während der Saison werden wir alle 2 Wochen einen Podcast rausbringen, vielleicht auch mal ja, einen Videopodcast. Werden wir sehen, wir lassen es ein bisschen auf uns zukommen, wie das hier funktioniert, wie wir Zeit haben.
Ja.
Aber da wir oft zusammen reisen,
wird sich auf jeden Fall der ein oder andere Termin ergeben.
Genau, genau, genau. Dann, ja,
danke willst du dir. Willst du denn Cross fahren jetzt?
Ach so, ja, wurde ich schon oft gefragt. Ich hatte irgendwie Bock drauf, aber ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich dann drüber nachdenke, dass ich dann ja zum Crossrennen fahre, ich brauche 2 Räder, du bist jedes Mal dreckig und du bist eigentlich im Nachhinein mehr damit beschäftigt, alles wieder sauber zu machen und zu sortieren, als du Rad gefahren bist. Und mein Problem ist auch so ein bisschen, dass ich so eine hohe Erwartungshaltung an mich selbst habe, dass ich es nicht einfach nur fahren kann. Also wenn, dann würde ich fahren und versuchen, so schnell zu fahren. Und ja, ich glaube, es ist keine gute Idee, wo ich dann wieder so ein bisschen den Fokus verliere. Ich hätte Bock, aber ja, wie gesagt, es ist halt, ich kann nicht einfach nur teilnehmen und das ist dann tatsächlich bei mir so ein Problem. Ja.
Ich verstehe dich voll und ganz. Also es ist original genauso bei mir. Ich liebe Cross, aber wenn ich drüber nachdenke, dass ich irgendwie mit 2 dreckigen Rädern Sonntagabend von irgendwoher mein Auto ausräumen muss, ja, dann denke ich da immer schon wieder anders drüber nach und ich will halt auch Ergebnisse liefern. Aber ich glaube, ich werde, wenn ich mein Crossräder mir jetzt mal zusammengebaut habe, bisher habe ich noch keins, deswegen wird es noch ein bisschen dauern, aber ich werde dann auch auf jeden Fall das ein oder andere Crossrennen fahren werden und ob ich die deutsche Meisterschaft, die ja in München ist, Anfang Januar fahre, lasse ich mir jetzt noch offen, aber ich habe Bock.
Auf die hätte ich übrigens auch Bock. Also,
das ist nämlich eine coole Strecke und ein cooles genau, Event.
Genau, und also ich, es hat sich gerade ein bisschen weinerlich angehört, dass wir keinen Crossrennen fahren wollen.
Weil ja, wir so zwei richtige.
Wo wir zweiträgige Räder dann haben. Also ich meine, früher ging das ja auch, aber ja, ich glaube, wenn man einen anderen Fokus setzt, irgendwie dann hängt das so im Kopf fest. Aber ja, also Cross-DM in München hätte ich eigentlich, also ich fahre auf jeden Fall hin zum Zuschauen, aber teilnehmen, ja, also da könnte ich sogar sagen, das ist auch Spaß, weil das ist ja wirklich eine geile Strecke. Ja. Ich mag München, ich mag die Veranstalter und einfach um das, ich weiß nicht, die brauchen jetzt nicht unseren Support, aber ich würde mir auch einfach nur an den Start stellen, einfach nur um quasi so das zu würdigen, was man da auf die Beine gestellt hat. Von daher, vielleicht sieht man sich ja da auf dem Rad.
Genau. Das würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Ja.
Genau, gut. Dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Also wir hören uns sicherlich vorher, aber die Zuhörerinnen hören uns dann in 4 Wochen ungefähr. Und genau, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.